Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Der Bundesrat Albert Rösti erweibelt für das neue Stromgesetz. Heute in Chur im Grossratsgebäude. In seiner Partei, der SVP, dort fliegend zu dem Thema Funken. Besonders bei der SVP-Elite. Dort sieht Ems-Chefin und SVP-Schweiz-Vizepräsidentin Martullo rot, wenn es um Wind- und Solaranlagen geht. Trotzdem lässt sich der Energieminister Albert Rösti nicht aus dem Konzept bringen. So auch heute nicht in Chur.
Ich habe als Energieminister eine andere Rolle, dafür zu sorgen, dass das Land genug Strom hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Land genug Strom hat. Und das steht im Vordergrund zu parteipolitischen Überlegungen.
Das Interview mit dem Bundesrat Albert Rösti jetzt gerade im Infomagazin. Und dann haben wir es auch vom Strassenverkehr. Der Staus auf der Nationalstrasse N28 und der Autobahn A13 respektive am touristischen Ausweichverkehr in den betroffenen Regionen. Dort ist man gewappnet. Diese und andere Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Am Infomagazin vom Donnerstag, am 28. März, in der Redaktion heute, der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Dunkle Strassen, dunkle Schaufenster und vor allem kalte Wohnungen und auch kalte Häuser. Das ist der Leute, wo Russland die Ukraine angegriffen hat, vom Sommer 2022 weg immer wieder eingetrichtert worden. Dunkel und auch kalt ist es dann zum Glück nicht geworden. Und um das auch in Zukunft zu verhindern, haben National- und Ständerat ein neues Stromgesetz ausgeschafft. Das Gesetz will die Stromversorgung sichern, erneuerbar Energien fördern und den Stromverbrauch senken. Am 9. Juni wird darüber abgestimmt in der Schweiz. An vorderster Front für das Gesetz kämpft der Bundesrat Albert Rösti. Der Energieminister war heute in Graubünden in Chur. Jasmin Schneider hat für RSO der Bundesrat Albert Rösti zum Interview getroffen.
Herr Bundesrat Albert Rösti, das neue Stromgesetz beinhaltet mehrere Massnahmen. Unter anderem will man die Stromproduktion vorrangig vor dem Naturschutz stellen. Bei Wind- und Solaranlagen gilt das in den Gebieten, wo die Kantone festlegen. Dort dürfen vor allem Bergkantone wie Graubünden gefordert sein. Sie haben für Solaranlagen, gerade vor allem alpine Solaranlagen, ja mehr Platz. Ist das Stromgesetz ein bisschen zum Nachteil der Bergkantone wie Graubünden?
Nein, im Gegenteil. Sie können ja eine Wertschöpfung generieren mit der Stromproduktion. Und ganz wichtig ist eben, dass man so Anlagen, sei es alpine Solaranlagen oder Windanlagen, nur dann baut, wenn die Gemeinde wirklich zustimmt, wenn die Gemeinde das will. Und auch nur dann darf bauen, wenn es nicht irgendwie ein schönes Gebiet, eine schöne Landschaft, ein Biotop oder Fruchtfolgefläche, die Bauern brauchen, tut belangen.
Gleich befürchten Gegnerinnen und Gegner tausende Windräder und mehrere hundert Quadratmeter Solaranlagen. Man hört auch eben viel, dass die Landschaft verschandelt wird. Viele Projekte, die im Rahmen des Solarexpress in Graubünden hätten realisiert werden sollen, sind auch schon bachab geschickt worden. Müssen wir uns gleich ein bisschen Sorgen machen um unsere schöne Landschaft hier in der Südostschweiz?
Sorgen machen müssen wir uns, dass wir zu wenig Strom hier in der Schweiz. Und das wäre wirklich schlimm, wenn wir plötzlich einen Stromausfall haben. Da wären alle Regionen, auch Graubünden, ganz gleich betroffen mit einem grossen Reputationsschaden weltweit für die Gesellschaft. Hingegen, wenn wir mehr Strom produzieren, mit ein paar, ich sage jetzt, wenig Solaranlagen, Windanlagen, aber vor allem auch Wasserkraftanlagen. In diesem Gesetz sind 16 neue Anlagen für die Wasserkraft. Dann können wir das verhindern, ohne dass wir die Landschaft in Mitleidenschaft ziehen. Und die Gemeinden, die bereits nicht sehen zu einem Projekt, die werden weiterhin nicht sagen, und haben auch die Möglichkeit.
Sie haben es schon angesprochen, im neuen Stromgesetz geht es auch um die Wasserkraft. Der Bund hat 16 Projekte definiert und die priorisiert. Im Kanton Graubünden sind das Vorhaben Gurnera an Alps, Leida Marmorera und das Kraftwerk Chlus. Was heisst das jetzt konkret für diese drei Projekte?
Also diese Projekte, denen wird national wichtiger Charakter beigemessen. Also das heisst, die sind sehr wichtig für die Stromversorgung. Wenn die jetzt bewilligt werden und nachher gibt es Einsprache von Naturschutzorganisationen, muss das Gericht berücksichtigen, dass die Werke von nationaler Bedeutung ist, die Stromproduktion, und kann dann nicht einfach beliebig sie ablehnen und zum Nichtbau vorschlagen.
So, Wasserkraftwerke, die sind ja sehr teuer. Die werden wahrscheinlich nur realisiert, wenn sie auch subventioniert werden würden vom Bund. Braucht es jetzt da noch analog quasi zum Solarexpress einen Wasserexpress?
Nein, wir haben die Subventionen bereits im Gesetz geregelt. Also die Unterstützung ist klar geregelt nach Kategorie, wie viel was überkommt. Aus einem kleinen Beitrag, den der Stromkonsument zahlt, diesen Beitrag hätte man noch nicht erhöhen müssen. Aber diese Projekte können davon ausgehen, dass sie so vom Bund unterstützt werden, dass sie rentabel sind.
Und auch hier, viele von diesen Wasserkraftwerken sind eher im Gebirgskanton, eben drei auch im Kanton Graubünden. Geht es auch hier wieder ein bisschen mehr auf den Nacken der Gebirgskantone, oder gibt es nicht auch noch Sachen, die vielleicht die Städte könnten machen?
Die Städte sind natürlich gefordert, auch Strom einzusparen. Es hat auch Sparmassnahmen, die drin sind. Aber die Berggebiete haben ja für das Wasser und einen Wasserzins. Und der Wasserzins ist fix bis 2030, ist der fix festgelegt. An dem wird nichts geändert. Also die Berggebiete haben eine Entschädigung, die Kantone haben eine Entschädigung für das Wasser, das sie turbinieren. Und darum da ist ein guter Ausgleich geschaffen worden, eigentlich schon längere Zeit, was die Wasserkraft anbelangt.
Vor das Volk kommt das neue Stromgesetz ja am 9. Juni. Sie als SVP-Bundesrat und Umweltdirektor setzen sich für das Gesetz ein. Hingegen Ihre Partei, die SVP, die hat jetzt gerade die Nein-Parole beschlossen. Wie ist das für Sie, gegen die eigenen Leute eigentlich müssen jetzt in den Abstimmungskampf zu gehen?
Ja, es war ja nicht so ein klarer Entscheid, etwa 40% zu 60%. Und andere Sektionen haben sogar die Ja-Parole beschlossen. Darum ist es für mich jetzt nicht ein Schritt zur eigenen Partei. Gerade die, die in den Berggebieten leben und die Verhältnisse kennen, werden die Projekte unterstützen. Ich habe als Energieminister eine andere Rolle. Meine Rolle ist, dafür zu sorgen, dass das Land genug Strom hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Land genug Strom hat. Und das steht im Vordergrund zu parteipolitischen Überlegungen.
An der Delegiertenversammlung der SVP haben Sie auch das Wort ergriffen und für das neue Gesetz geredet. Im Gegensatz zu Ihnen hat die Bündner Nationalrätin Magdalena Martullo gegen das Gesetz geredet. Schlussendlich hat ja eben sie dann mehr Leute können überzeugen und die Nein-Parole ist beschlossen worden, wenn eben auch knapp. Was hat jetzt die Bündner Nationalrätin Magdalena Martullo besser gemacht als Sie?
Ja, wie gesagt, parteipolitische Auseinandersetzung ist bei mir nicht im Vordergrund. Für mich ist wichtig zu sagen, dass eben Gemeinden können mitentscheiden können, was Frau Martullo beispielsweise bei der Versammlung einfach in Abrede gestellt hat, was falsch ist. Und das ist mir gerade wichtig zu sagen, eine Gemeinde wird letztlich bestimmen, ob es ein Kraftwerk gibt oder ob es kein Kraftwerk gibt. Und meine Aufgabe ist es, die Inhalte vom Gesetz so zu vertreten, weil letztlich wird nicht am Schluss gemessen, ob wir Rahmenbedingungen haben, dass wir genug Strom können produzieren können.
So der Bundesrat und Energieminister Albert Rösti im Gespräch mit Jasmin Schneider über das neue Stromgesetz, dem Gesetz für eine sichere Stromversorgung. Im Juni wird darüber abgestimmt. Alle Jahre wieder an der Ostern eine Auffahrt, Pfingsten zuerst vom Norden in den Süden und nur wenige Tage später vom Süden in den Norden. Stau auf der Transitachse. Und zum Teil auch Chaos in den Gemeinden entlang von diesen Verkehrsachsen. Auch dieses Jahr wird das kantonale Tiefbauamt Graubünden Massnahmen bereit haben, um den Verkehr der Dörfer wegzuhalten. Was da alles gemacht wird, jetzt im Beitrag von der Charlotte Kössling und dem Thies Fritschi.
Wie eigentlich an jedem Wochenende wird es besonders zu Ostern wieder zu Stau kommen. Der Andreas Pöhl, Projektleiter Verkehrsmanagement beim Tiefbauamt Graubünden, erklärt, wie sie den Verkehr der Dörfer fernhalten wollen.
Im Grunde genommen sind das mehrere Dosierungsstellen, also an verschiedenen Orten, wo wir insbesondere eingangs von den Dörfern, damit wir dort den Verkehr stoppen können.
Gestoppt wird der Verkehr entweder durch Personen oder Ampeln. Die sind am Anfang des Dorfes aufgestellt und lassen den Verkehr nur stückweise rein.
Das Ziel ist wirklich, dass wir innerhalb des Dorfes nicht eine stehende Autokolonne haben, sondern dass die vor dem Dorf ist. Weil klar ist, aufgrund der Menge des Verkehrs haben wir sowohl als auch. Also das heisst, wenn wir nicht so ein System einsetzen, gibt es keine Phasen, wo Blaulichtorganisationen können zirkulieren können und wo für die Bevölkerung eine gewisse Ruhe, Minuten zumindest, ist.
Der Stau soll also vor dem Dorf bleiben. Diese Dosierung sorgt auch dafür, dass wir keine Zeit sparen, wenn man durch die Dörfer fährt. Der künstliche Stau wird auch auf der Navis angezeigt. Mit dem Trick sollen mehr Autofahrer auf der Autobahn bleiben.
Zeitgewinn gibt es keinen in dem Moment. Oder mit dem Regime von 120 Sekunden rot, 40 Sekunden grün, ist die Attraktivität dieser Ausweichsroute in keinem Mass, dass man es eben auch nutzt.
Dank diesen Dosierstellen soll es in den Dörfern möglichst keinen Stau geben. Die sind an mehreren Orten aufgestellt.
Wenn der Verkehr Richtung Süden geht und der Stau über Chur beispielsweise rausgeht, dann sind die Massnahmen zwischen Zitzers und Trimis vorgesehen. Ausfahrt der Chur, Nord, Chur, Süd, vor Domadems und vor Bonaduz bei Isle. Das sind Massnahmen im Süden und nordwärts ist es dann quasi rund um den Isle-Bellentunnel. Das heisst, bei Rotenbrunnen 2 und auf der Höhe Tausis Nord sind jeweils auch zwei Standorte.
Für die Einheimischen empfiehlt der Andreas Pöhl, den Zug zu nehmen. Wenn man unbedingt weg will oder muss über die Tage, gibt es nur eins.
Geduld und Randzeiten nutzen.
Ja, und etwas, was dann im 2027 soll umgesetzt werden, das ist Folgendes. Dann sollen Bannerstreifen als dritte Fahrspur gebraucht werden. Ja, im Stau gibt es Bilder, die Autos stehen hier und da, Frauen und Männer auf dem Bannerstreifen am Rauchen, die Jungen, die Selfies machen vom Auto, wo steht. Oder, und das ist dann hoffentlich ein Witz, ein Autofahrer, der merkt, dass er seine Frau vergessen hat, wo nur kurz in eine Raststätte rein ist. Auf der Raststätte ist in diesen 4 Tagen amix viel Betrieb. Für RSO ist Livia Jungo bei der Viamala Raststätte in Tausis an der A13 ein Augenschein genommen. Wie geht man das Jahr auf die vielen Gäste vorbereitet ist.
Am Donnerstagmorgen war es noch ruhig wie am Malerasche in Tausis. Und trotzdem ist das Team rund um die Geschäftsführerin Barbara Getzi auf alles vorbereitet. Die Ostertage sorgen nämlich einmal für eine Ausnahmesituation. Auf die versucht sich die am Malerasche so gut wie möglich vorzubereiten. Laut Barbara Getzi sagt vieles aber nicht wirklich planbar.
Wie viele Leute das kennen, was auf der Straße läuft, wie der Verkehr rollt, gibt es Unfälle, Wetter, kann man sich auch nicht vorbereiten. Ausfälle im Team, weiss man auch nicht, wie das ist. Man muss einen Plan B haben, sicher. Das ist sich mal etwas. Und natürlich Technik, die kann natürlich auch noch eine Rolle spielen.
Wegen diesen unplanbaren Faktoren sei es umso wichtiger, alles andere so gut wie möglich vorbereitet zu haben. So zum Beispiel die Personalplanung. Über die Ostertage sagen laut der Barbara Getzi alle Festangestellten und auch Aushilfe in Raststätte am Arbeiten. Und auch wenn die Tage für das Personal nicht immer einfach sind, versuchen das Team sich gegenseitig zu motivieren. Der Sultan Ponti ist der Teamleiter der Kellnerinnen und Kellner und erlebt dieses Jahr seine erste Oster in Raststätte wie einmal. Er sei zwar motiviert und gut aufgestellt, hoffe aber auch auf Verständnis der Gäste.
Es morgen sicher wird schwierig sein, aber wenn die Gäste dann auch das merken, so wir sind auch Leute und für uns auch nicht einfach. Wenn du hast 300, 400 Leute im gleichen Zeit da, dann kann die Gäste auch das verstehen, dass wir sind auch nur zu 15, 6 oder 8 Leute. Das braucht alles Zeit.
Neben dem Verständnis der Gäste sei laut der Shopleiterin Jolanda Holzner noch etwas anderes sehr wichtig. Sie arbeitet schon seit 16 Jahren in Raststätte und weiss, was auf sie zukommt.
Wenn ein paar Gar gerade miteinander kommen, dann ist dann halt vor dem WC schon Stau. Dann vielleicht bei der Sandwich Stau. Und dann halt schlussendlich bei der Kasse auch noch. Aber ja, im Großen und Ganzen läuft das einmal noch gut ab. Man muss halt ein bisschen Geduld haben auf beiden Seiten.
Neben der Haufen Geduld bräuchte es auch noch ein gutes, harmonierendes Team, das sich gegenseitig unterstützt. Das sei in der Viamala Raststätte laut Jolanda Holzner und dem Sultan Ponti klar der Fall. Und auch wenn es streng wird, bis jetzt hätte man ja noch jeden Ansturm können bewältigen.
Ja, und auch wenn Ostern zu den grössten Herausforderungen im Jahr gehört, hat es nicht nur Nachteile. Die Raststätten, die machen an diesen wenigen Tagen nämlich doppelt so viel Umsatz wie an normalen Tagen. Und wir bleiben beim Thema Verkehrsstau um die Osterzeit. Auch wenn der extrem mühsam kann sein, muss man auf der Straße aufpassen. Der Thies Fritschi weiss, wie man sich verhält, wenn man auf einen Stau zufahren tut, aber auch, was man sollte beachten, wenn man im Stau drinnen steckt.
Baustellen, Fahrspurverengungen, Unfall oder starker Regen und Schnee. Gründe, wie ein Stau entsteht, gibt es ein paar. An den Ostern kommt sicher noch die Überlastung der Strassen dazu. Denn ganz viele Leute sind mit dem Auto unterwegs. Erfahrungsgemäss eher früher als später hockt man im Stau inne. Vanessa Flock, Mediensprecherin vom Touring Club Schweiz, kurz TCS, sagt, wie man richtig an einen Stau hinfährt.
Nicht abrupt abbremsen, sondern langsam, damit auch der nachfolgende Verkehr nicht überrascht wird. Gerade gleichzeitig die Warnblinker einschalten, das hilft allen Nachfolgenden, dass sie gewarnt sind. Dann bei Stau unbedingt Rettungsgasse bilden, also einordnen, links und rechts, wobei nicht auf dem Pannenstreifen stehen. Und wenn man länger muss, da halt den Motor abstellen.
Die Strassen in den Gebirgskantonen sind ja gespickt mit Tunnels. Wenn man in so einem stehen kommt, gibt es auch bestimmte Regeln.
Auch daran denken an die Rettungsgasse. Man hat nicht so viel Platz, aber sie müssten können in der Mitte durchfahren. Auf gar keinen Fall kehren oder rückwärts fahren. Denn wenn man muss, Fahrzeug verlassen, Motor abstellen, den Zündschlüssel stecken lassen, Warnweste anlegen und vorsichtig das Auto verlassen bis zum nächsten Notausgang. Und eventuell selber die Rettungskräfte informieren, möglichst die Notrufstation verwenden, weil dann kann man am besten lokalisiert werden.
Wenn die Leute extrem lang im Stau stehen, steigt der eine oder andere gerne mal aus. Ein bisschen rumlaufen und Beine vertrampen empfiehlt der TCS nicht. Und was viele nicht wissen, im Stau draussen seine Beine lockern, ist gegen das Gesetz.
Das ist eigentlich verboten, aber die Polizei toleriert es. Was man nicht sollte, ist irgendwie auf der Straße spielen oder gar einen Picknickplatz daraus machen. Und wenn es dann schon langsam dunkel wird oder dunkel ist, dann doch die Warnweste anlegen. Und noch etwas in dem Zusammenhang, man sieht ja auch immer wieder, dass Töfffahrerinnen und Töfffahrer durch den Stau durchfahren, obwohl das eben auch verboten wäre. In erster Linie ist das eben genau gefährlich, weil es könnte Leute auf der Fahrbahn haben und die eine oder andere Autotür plötzlich geöffnet werden. Darum ist da wirklich Vorsicht.
Wenn man weiss, dass man so oder so in einen Stau reinkommt, soll man laut Vanessa Flock genug zu essen und trinken dabei haben. Denn so Staus kann zum Teil stundenlang gehen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Am grünen Donnerstag, um 6 Minuten ab 5:30 die Ski-Weltcup-Saison. Die ist seit dem letzten Wochenende vorbei. Für die Schweizerinnen und Schweizer ist es eine fulminante Saison gewesen. Und mit seinem Sieg im letzten Super-G beim Final in Saalbach im Salzkammergut hat mit dem Stefan Rogentin ein Bündner für den krönenden Abschluss gesorgt. Was der Skirennfahrer vom Skiclub Linzerheide Valbella aus dem Sieg, aber auch aus dieser Saison mitnimmt für die Zukunft, jetzt im Beitrag vom Rutsch Menzi.
100 Rennen hat der Stefan Rogentin im Weltcup müssen fahren, bis es zum ersten Sieg gelangt hat. Beim Weltcup-Finale im österreichischen Saalbach war es dann also wie gewesen und der Lenzer Heidner ist zuerst mal zoberst auf dem Podest gestanden. Beim letzten Super-G der Saison hat es gerade einen Schweizer Dreifach-Sieg gegeben. Der Erfolg hat er natürlich ein bisschen gefeiert.
Wir haben ein bisschen getrunken, nur wirklich im kleinen Rahmen ein kleines Fest gemacht. Und nachher haben wir uns um 6:30 gesagt, jetzt ist fertig. Und nachher sind wir wieder zu Nacht essen und in den alten Rhythmus, in den normalen Rhythmus zurückgekehrt.
Das, weil 2 Tage später mit der Abfahrt noch einmal ein Rennen auf dem Programm gestanden wäre. Wegen dem schlechten Wetter ist das dann aber schlussendlich abgesagt worden. Allgemein hätte es in dieser Saison viel Absagen gegeben, meint der Stefan Rogentin. Aber da kann man nichts machen. Wichtig sei aus seiner Sicht vor allem gewesen, dass er sich hätte steigern können.
Am Anfang vielleicht der Einzelne ein bisschen auf der unglücklichen Seite gestanden mit den Nummern. Und dann war es ein bisschen zäh gewesen, zum Reinkommen. Und dann war auch immer wieder ein bisschen im Hinterkopf. Ja, jetzt ist alles innerhalb von 6-7 Wochen. Und dann, wenn es dann nicht gerade anfängt zu laufen, ist es auch zäh für den Kopf. Aber wenn wir dann gleich ein bisschen den Rhythmus gefunden, ist immer besser geworden. Und jetzt gerade am Schluss nochmal können das Ganze toppen.
Auf dem Sieg will er sich aber nicht ausruhen. Er müsse sich weiter verbessern, um vorne können mitfahren. Ein paar Sachen gäbe es sicher, die er besser machen kann.
In der nächsten Woche schauen wir das genauer an, wo wir da genau den Hebel ansetzen für die nächste Saison. Aber im Großen und Ganzen stimmt die Richtung schon. Das Niveau ist hoch, oder? Und wenn wir da vielleicht auch mal ein bisschen zögern, dann ist man dann halt 12. anstatt 5. oder 3. Und das sieht dann auf der Resultatenliste noch viel aus, ist es aber nicht.
Und schlussendlich liegt es nicht nur immer am Fahrer selber, sondern zwischendurch verwünsche ich mir auch einfach nicht die richtige Abstimmung beim Material.
Aber da kann man auch über die Jahre Erfahrungen sammeln, das habe ich jetzt auch können machen und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Jahren von dem profitieren kann.
So, dass das seinen ersten Weltcup-Sieg nicht seinen letzten gewesen ist.
Und in der nächsten Saison gibt es dann wieder Weltmeisterschaften. Die sind Anfang Februar 2025 in Saalbach. Also genau dort, wo der Stefan Rogentin vor wenigen Tagen seinen ersten Sieg im Ski-Alpin-Weltcup hat können feiern.
Sport, präsentiert von Alpina Group Chur und einem neuen Mini Countryman. Ein Raumwunder kombiniert mit einem Mini Go-Kart-Feeling.
Ja, es wäre eigentlich angerichtet gewesen gestern Abend für den HC Davos. Mit einem Sieg im Davoser Eisstadion hätte ein Bündner Viertelfinalserie gegen Lausanne hätten können gewinnen und im Playoff-Halbfinal reinziehen. Aber Davos hat einen schwarzen Abend einkassiert und so kommt es am Ostersamstag im Kanton Watt am Genfersee zum alles entscheidenden 7. Spiel. Ruetsch Menzi.
Gerade mit 2-5 hat der HC Davos das Spiel 6 von der Viertelfinalserie gegen die Lausanne verloren. Sie haben zum Gegner einfach viel zu einfach gemacht, hat beispielsweise der HCD-Verteidiger Sven Jung nach dem Match gesagt. Trotz dieser deutlichen Niederlage können sie aber aus dem Spiel etwas mitnehmen.
Dass wir das letzte Drittel gewonnen und dass es für sie sicher nicht wird einfach wert am Samstag. Und ja, dass das jetzt all or nothing ist.
Positiv sei sicher auch, dass sie dank dem Karfreitag ausnahmsweise 2 Tage Pause haben, um den Kopf zu verlüften, sich neu zu sammeln und vorzubereiten und nicht wie sonst nur 1 Tag. Dazu kam, dass sie mit so alles entscheidenden Spiel die Saison schon Erfahrungen gemacht haben.
Wir haben es im Spengler-Cup gezeigt, dort war es wie ein kleines Spiel 7. Wenn du verlierst, bist du draussen, wenn du gewinnst, bist du weiter. Können wir uns so von dieser Saison ein bisschen mitnehmen.
Sie sollten sich einfach nicht zu viel unnötigen Druck machen, meint der Sven Jung. Sein Mannschaftskollege Janik Frehner sieht noch etwas anderes, das für den HCD dem Spiel 7 spricht. Sie haben von diesen 3 Siegen gegen Lausanne 2 auswärts geholt.
Ich glaube, wenn wir unser Spiel machen, dann haben wir gezeigt, dass wir sie schlagen können. Wir können ihnen das Leben extrem schwierig machen. Tun in Lausanne sind wir bis jetzt erfolgreicher gewesen und ja, ich glaube, es ist alles offen.
Die positiven Gefühle allein würden aber nicht lange, um das Spiel 7 für sich zu entscheiden und sich für ein Playoff-Halbfinale zu qualifizieren, meint Janik Frehner.
Jeder muss noch mal alles rauskratzen, was er hat. Es wird das Spiel sein, ja, du oder die, oder? Alles mobilisieren, was wir haben, an dem festheben, was wir gut gemacht haben, das umsetzen und dann haben wir sicher eine gute Chance.
Seit der HCD-Stürmer der Janik Frehner. Das alles entscheidende Spiel von der Playoff-Viertelfinalserie zwischen Davos und Lausanne gibt es am Samstagabend ab 8 Uhr. Auch wieder live auf Radio Südostschweiz oder im Ticker auf südostschweiz.ch. Und für den EHC Chur ist es diese Woche am Dienstagabend im 3. Spiel vom Playoff-Finale in der Mai Hockey League um die Wurst gegangen. 0-2 sind Chur in der Serie gegen der EHC Seewen zurück gewesen. Heisst, hätte ein Bündner gegen den Club aus dem Kanton Schweiz verloren, dann wäre der Traum vom Schweizer Meistertitel in der höchsten Amateurliga ausgeträumt gewesen. Und so kommt es heute Abend in der Best-of-Five-Serie zum Spiel Nummer 4 gegen den Club aus dem Kanton Schweiz, EHC Seewen, gegen der EHC Chur. Böckewurf in Seewen ist im Viertel ab 8 Uhr.
Präsentiert von Alpina Group Chur und dem neuen Mini Countryman. Ein Raumwunder kombiniert mit einem Mini Go-Kart-Feeling.
18 Minuten vor dem 6 und damit ist es das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 28. März. Das kann nachgelost werden im Internet oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder nächste Woche, am Dienstag, wie gewohnt, ab 4:15 Uhr, natürlich nur hier auf RSO. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin de Blazes. Einen guten Abend, gute Ostern, bei alles Pastjes e Tocken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.